Wir haben ja gesehen, dass Autoritätsbereiche sind in unserem Leben, unsere Selbst, über uns selber die Autorität zu nehmen, die Autorität zu nehmen über das, was uns anvertraut ist, anvertraute Bereiche oder auch Menschen, und eben noch über die Macht vom Find. Und wir haben uns in den ersten Gottesdiensten vor allem um die zwei ersten Themen bemüht, über uns selber Verantwortung nehmen, die Selbstdisziplin zu üben, und gemerkt, dass das schon sehr herausfordernd ist, sich selber zu leiten, mit der Hilfe und mit der Kraft und unter der Leitung vom Heiligen Geist natürlich, sonst ist das ein Krampf. Wir haben aber auch gesehen, wie es ist, wenn wir andere Bereiche verwalten, das Mandat haben, und jetzt sind wir in der Themenbereich von Autorität und Vollmacht über die Macht vom Find. Und da gibt es verschiedene Bereiche von Macht vom Find, die wir haben gesehen. Matthäus 10, Vers 8 macht uns klar, wir sollen Kranke gesund machen. Jesus sagt, wir sollen Tote aufwecken. Wir sollen Aussätzige rein machen. Wir sollen Dämonen austreiben. Und Johannes 14, 12 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Also die Autorität, die Vollmacht, die Jesus uns gibt, seinen Nachfolgern gibt, ist nicht etwas, was wir aus uns heraus haben, sondern ist delegierte Autorität, die wir vom Vater bekommen haben, die wir weitergeben. Es ist nicht etwas Eigenes. Es ist nicht meine Stärke, mein Glauben, meine Vollmacht, die ich da irgendwo produzieren kann, sondern es ist in Abhängigkeit von dem Vater, fließt seine Kraft, seine Autorität durch mich, durch uns durch. Hat Kranke. Mit dieser Thematik haben wir angefangen. Und da gehen wir jetzt nur schnell dadurch, eben, dass das Zeichen sind von den Glaubenden, dass wenn sie Hände auf Kranke legen, dass es wieder gut mit ihnen wird. Das haben wir dann in der Apostelgeschichte gesehen, dass das in der ersten Gemeinde tatsächlich so passiert ist, dass durch die Hände der Aposteln viele Zeichen und Wunder passiert sind und dass viele Kranke sind geheilt worden. Wir haben dann kurz angeschaut, wo Krankheit herkommt. Da gehen wir jetzt wirklich nur noch im Schnellzugstempo dadurch, dass Gott alles gut gemacht hat am Anfang in der Schöpfung und keine Krankheit war. Und die Verheißung schon als alttestamentliche Volk, dass wenn wir in seinen Gebot wandeln, er die Krankheiten nicht auf uns wird legen, die er den Ägypter auferlegt, und dass Gott selber unser Arzt ist. Die Verheißung von Heilung haben wir schon im Alten Testament, dass er, nämlich Jesus Christus, unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich geladen hat, damit wir frei sind. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden haben, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann haben wir gesehen, dass Jesus selber der Retter ist, der Heiler ist. Jeder, der seinen Namen anruft, soll gerettet werden. Da haben wir ein wichtiges Wort angeschaut im griechischen Neuen Testament, das Wort Sozo. Das heisst übersetzt meistens eben retten, heisst aber eben auch, wenn man es genau anschaut, befreien, beschützen, heilen, bewahren, ganz machen. Also was heisst, wenn wir sagen, wir sind durch Christus gerettet, wir haben Rettung bekommen, wir tun ihn als Retter. Vierte geht es eben um all die Bereiche. Er befreit uns, er beschützt uns, er heilt uns, er bewahrt uns und er macht uns ganz, wieder ganz, könnte man sagen. Die Wiederherstellung und das alles ist in der Rettung inklusive. Gell? Das ist alles dabei. Also in dem Moment, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, wo wir ihn als Herr anerkennen, ja zu ihm sagen, kommt das Heil zu uns, auf eine ganz heilige Art. Das ist nochmal eine Stelle, wo wir gesehen haben, dass Jesus wirklich alle Kranken geheilt hat, die zu ihm gebracht wurden oder die ihm begegnet sind. Heilig ist der Wille von Gott. Krankheit ist nicht in der ursprünglichen Absicht von Gott. Krankheit ist durch einen Sündenfall in die Welt gekommen. Gott hat es nicht ursprünglich so geplant gehabt. Gott verschont sein Volk vor Krankheiten und heilt es von Krankheiten. Jesus heilt alle Menschen, die zu ihm gekommen sind oder gebracht worden sind. Die Heilung, die Rettung in Jesus Christus ist umfassend und bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern auf die Seele und auf den Geist. Und es gehört zum Jüngerschaftsauftrag, das Heil und die Heilung zu den Menschen zu bringen. Dein Reich soll kommen, wie es im Himmel schon ist. So auf Erden beten wir im Vater unser. Im Himmel gibt es keine Krankheit und darum können wir hier auch Heilung und Heil auf der Erde erbitten und proklamieren. Das schauen wir jetzt mal weg. Jetzt gehen wir da in die. Das war jetzt die Zusammenfassung, das war jetzt ein bisschen komprimiert für die es verpasst haben, aber immerhin. Jetzt, wie und wenn beten wir mit Kranken? Das sind mehr so ein bisschen, eben, zuerst haben wir so ein bisschen die theologischen Grundlagen geschaut und das ist mir wichtig, dass wir das sehen. Oder wenn wir immer wieder fragen, ja, ist jetzt das der Wille von Gott, dass es da heilig passiert und so, haben wir gesehen, es ist eigentlich nicht unser Problem. Es ist auch nicht unser Problem, ob die Heilung, die Gott bringen will, körperlicher Natur, seelischer Natur oder geistlicher Natur ist. Sondern unsere Aufgabe ist, Hände aufzulegen oder eben zu beten für Kranke und die Verheißung zu erwarten, dass es besser mit ihnen wird, so wie es im Wort steht. Es geht hier letztendlich um einen Gehorsamsschritt und das Ergebnis, was daraus wird, das dürfen wir Gott überlassen. Wir haben gesehen, glaube ich, da haben wir manchmal grosse Hemmungen, weil wir das Gefühl haben, ja, jetzt machen wir da den Leuten falsche Hoffnungen und so, wenn wir jetzt da für Heilung beten. Aber ich habe das auch gesagt, wenn wir Heilung in einer umfassenden Art verstehen, für Körper, Seele und Geist, dann dürfen wir auch umfassend für Heilung bitten, in Erwartung, dass Gott irgendetwas in diesem Bereich von unserem ganzen Leben möchte berühren und heilen. Kranke brauchen unsere Aufmerksamkeit, unsere Ermutigung und unseren Trost. Und sie sind nicht Heilungswunderobjekte. Das ist jetzt vielleicht etwas, was ich hier in unseren Kreisen nicht so stark betonen muss. Aber gell, es gibt so Auswüchse, wo Leute wie das entdecken, jawohl, wir haben den Auftrag, wir sollen jetzt beten für Kranke und jetzt gehen sie wie allen Orten probieren, ob das funktioniert oder haben das Gefühl, ja, das muss jetzt durchbrechen und da muss heilig sein und sich dann so ganz verbissen in die Thematik hinein. Knäulen und das Gefühl haben, jedes Mal, wenn irgendwo ein Kranken in meinem Umfeld ist, sofort her und beten und proklamieren. Wo man manchmal das Gefühl hat, es geht mehr darum, die eigene Geistlichkeit oder die eigene Vollmacht unter Beweis zu stellen oder den eigenen Glauben, als dass es jetzt wirklich um eine seelsorgerliche Berührung auch von dem Kranken eigentlich geht. Nachher Bibelwort und Gebet richten Grundwerte vom Reich von Gott in einem Mensch auf. Also wenn ich zu einem Kranken komme, nehme ich ihn zuerst einmal in seinem Leid, in seiner Situation, in seiner Not wahr und auch ernst. Das ist das Wichtigste, wenn ihr schaut beim Hiob, wo der mit dieser Krankheit ist geschlagen worden. Und nachher sind seine Freunde ihn besuchen. Was haben die gemacht? Eine ganze Woche lang. Nicht mit tollen Ratschlägen und vollmächtigen Gebeten überhäuft, sondern einfach mal ohne ein Wort zu sagen, bin ihm gsi. Das ist beeindruckend. Stellt euch das mal eine ganze Woche lang. Einfach nur mit ihm zusammen leiden, mit ihm zusammen Gemeinschaft haben, Anteil nehmen, vom Herz her an dem Leiden, das da ist. Und erst nachher haben sie angefangen zu reden. Und wenn ihr die Geschichte von Hiob kennt, dann merkt ihr auch, dass nachher die Ratschläge eben schon kommen, die theologischen Erklärungen, warum das jetzt das da ist und dass halt da Sünde im Leben ist und dass er jetzt die Sünde endlich soll bekennen und Gott ja nicht eine gerechte Würde strafen mit so einer Krankheit. Und dann kommt der ganz theologisch Seich, oder? Wo man dann einfach merkt, ein riesen Stress auslöst, gar nicht hilfreich ist und am Schluss von Gott muss zweckgerichtet werden wieder. Weil das, was die Freunde einem Hiob geraten haben und gesagt haben, eben nicht das war, was Gott gesagt hat. Und das ist mir auch wichtig. Und wenn wir glauben, dass Gott möchte heilen, und wenn wir glauben, dass es nicht in den ursprünglichen Absichten von Gott ist, können wir nicht einfach aufgrund von einem theologischen Gedankengebäude einfach etwas durchpowern. Aber Bibelwort und Gebet richten Grundwerte vom Reich von Gott in einem kranken Menschen auf. Also wenn ich selber krank bin und es kommt jemand an mein Bett, nimmt mich zuerst einmal ernst, nimmt sich mir an, liest mir einen Bibeltext vor, ermutigt mich, tut mir Trost zusprechen, dann ist das für mich etwas Ermutigendes, was mir gut tut, oder? Egal, ob ich jetzt gerade geheilt werde oder nicht. Wie gesagt, oft ist es ja so, wenn man krank ist, ja, da drehen Gedanken nachher. Warum hat es jetzt mich verwünscht? Oder warum habe ich das? Ich rede jetzt nicht von einem Heulen oder von einer Verkältung. Ich rede jetzt von etwas, was schwerwiegender ist. Wo man so gedanklich so irgendwo anfangen zu drehen. Und dort ist es hilfreich, wenn man dann eben durch Bibelwort einfach die Reich Gottes werden, den Stand, den ich habe als Sohn, als Tochter von Gott, wieder einnehmen kann und sagen, ja, es ist gut. Und Frieden ins Herz kann kommen. Das hilft immer. Und wie ich schon gesagt habe, das Gebet, das kann einfach ein Gebet sein um umfassende Heilung. Wir müssen das nicht auf den Körper begrenzen, sondern wir können das umfassende Heil, das Jesus für jeden hat, jedem Mensch zusprechen. Da möchte ich sehr Mut machen, ohne dass wir hier falsche Hoffnungen oder falsche Versprechungen wecken. Jetzt, Jesus hat ja auf ganz unterschiedliche Weise geheilt. Und das wollen wir jetzt ein bisschen miteinander anschauen. Das ist jetzt so ein bisschen der Hauptteil von der Predigt heute. Das ist eigentlich gar keine Predigt, sondern ist mehr eine Bibelbetrachtung, wo wir einfach eintauchen ins Wort und einfach mal schauen, wie hätte Jesus jetzt die Kranken geheilt. Und wir werden eben sehen, es gibt da nicht ein Schema, es gibt nicht eine Methode, wie du es jetzt genau machen musst, sondern es ist in jeder Situation wieder anders. Und trotzdem gibt es gewisse Prinzipien, die man raussieht, und die wollen wir miteinander probieren zu entdecken. Ich habe einfach mal das Lukas-Evangelium genommen, da können Matthäus, Markus oder Johannes nehmen. Aber weil der Lukas von Beruf ein Arzt ist, habe ich gefunden, wie der eine Heilung beschreibt als Arzt, der muss das schon irgendwie verhasen. Der weiß, von was er redet. Lukas 4, 22 bis 30 sind die ersten Wunder von Jesus beschrieben im Lukas-Evangelium. Alle Anwesenden äußerten sich, also da ist Jesus in der Synagoge in Nazareth gsi und hat die Schriftrollen können lesen, hat die Jesaja-Stelle vorgelesen, wo er über sich selber nachher sagt, das ist jetzt das, was ich jetzt gelesen habe, ist jetzt vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Und dann heisst sie, alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Worte. Wie kann das sein, fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Da sagte er, bestimmt werdet ihr nur das Sprichwort vorhalten, mir das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst. Und damit meinen, warum tust du hier in deiner Heimatstadt keine Wunder wie in Kapernaum? Wahrhaftig, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Zur Zeit Elias gab es in Israel bestimmt viele hilfsbedürftige Witwen, als es 3,5 Jahre lang nicht regnete und Hunger im Land herrschte. Dennoch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe aus Serepta, einer Fremden im Gebiet von Sidon. Und er denkt an den Propheten Elisa, den der Syrer Naaman heilte, und nicht die vielen Aussätzigen in Israel. Als die Leute in der Synagoge das hörten, wurden sie zornig. Sie sprangen auf, trieben ihn hinaus an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war. Sie wollten ihn herabstürzen, doch er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Hier haben wir etwas Grundsätzliches überwunden. Jetzt ist Jesus in seiner Heimatstadt, dort, wo er auf, oder Stadt, ja, in dem Heimatort, wo er aufgewachsen ist, seine Kindheit verbracht hat, wo man ihn kennt, wo seine Kollegen, die mit ihm geschultert haben und gespielt haben, wo seine Nachbarn sind. Und sie fragen ihn jetzt, ja, warum passieren jetzt hier nicht die gleichen Wunder, die in Kapernaum passiert sind? Und die Antwort von Jesus ist hier interessant. Und er sagt, in einer anderen Bibelstelle heisst es ja auch eben, ein Prophet in seinem eigenen Heimatland gilt nichts. Da ist wie ein Vorurteil da. Man kennt ja den Jesus eben von der natürlichen Seite her. Die kennen den von klein auf. Und sie sehen auch nur die natürliche Seite von Jesus. Die menschliche Seite, sie sehen die göttliche Seite nicht. In der Zwischenzeit ist nämlich Jesus von Johannes getauft worden und er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und das heisst, dort ist er gesalbt worden für den Dienst. Dort ist er gesalbt worden für den übernatürlichen Dienst, den sie vorher, all die Leute von Nazareth, in seinem Leben ja nicht erlebt haben. Und diesen Wechsel haben sie nicht mitbekommen und schauen ihn immer noch mit den Augen an, wie er vorher war. Und darum passieren dort nur wenig Wunder, heisst es. Er bringt noch die beiden Beispiele, so im Alten Testament, dass eben die sind geheilt worden, wo Gott den Prophet hergeschickt hatte. Jetzt gehen wir einfach so ein bisschen durch die Heilungsgeschichten durch. Das ist Lukas 4, 38 und 39, das ist die nächste. Nachdem Jesus die Synagoge an jenem Tag verlassen hatte, ging er zum Haus Simons und fand dort Simons Schwiegermutter mit hohem Fieber vor. Bitte mach sie gesund, baten alle. Er stellte sich neben ihr Bett, befahl dem Fieber zu weichen und augenblicklich fiel das Fieber. Sofort stand sie auf und machte ihnen etwas zu essen. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, die Schwiegermutter von Petrus, die Fieber hat. Sehr wahrscheinlich auch irgendeine Sommergrippe oder was das auch immer mag sein. Hat einfach Fieber, hohe Temperatur. Was macht Jesus hier? Wie begegnet er dieser Krankheit? Er befahl dem Fieber zu weichen. Hier braucht jetzt Jesus einfach seine göttliche Autorität und befiehlt. Also das Fieber wird hier fast wie eine ungöttliche Macht dargestellt, wo man jetzt einfach durch Wort sagt, du Fieber. Er befahl dem Fieber, also er hat mit dem geredet, er hat ihm das Befehl erteilt. Du Fieber, komm, weich. Und dann ist es auch wirklich gewichen. Das ist interessant. Und sie hat sofort ist sie aufgestanden und hat für alle zu essen gemacht. Die haben nämlich Hunger gehabt, nachdem sie da von der Synagoge sind heimgekommen. Das ist das Interessante bei Jesus, was wir heute weniger häufig erleben, das Unmittelbare, das Sofortige. Heilung trifft gerade sofort ein. Wir haben verschiedene Sachen erlebt, schon dir vielleicht auch, wo man gebetet hat für Kranke. Und Heilung ist eingetreten, aber nicht immer gerade sofort. Gehen wir zu der nächsten Stelle, Lukas 4, Vers 40. Das ist gerade der nächste Vers. He. Als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die Dorfbewohner ihre kranken Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatten, er legte ihnen die Hände auf und heilte sie alle. Hier sehen wir das Klassische, könnte man sagen, das, was er nachher auch seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr Hände auf Kranke legt, dann werden sie gesund. Hier hat er das so gemacht, einfach Hände aufgelegt. Es heisst hier nicht, ob er etwas gebetet hat, auch noch, oder nicht. Es heisst einfach, er hat Hände aufgelegt und heilte sie. Wir werden es dann nachher noch sehen. Unsere Worte sind, glaube ich, gar nicht so wichtig. Sondern es ist wichtiger, dass wir uns bewusst sind, wer in uns lebt. Welche Kraft in uns lebt. Jetzt vorher haben wir die Bibelstelle übersprungen, da in der Apostelgeschichte, und sind nur schnell durchgegangen, wo sie geheissen, wie auch nur ein Schatten von Petrus auf die Krankheit ist, wo sie da reihenweise gebracht haben, sie sind geheilt worden. Da ist nicht gebetet worden. Da ist nicht Hände aufgelegt worden, nicht einmal das. Sondern es war nur eine Gegenwart, eine Nähe gewesen, wo heilende Kraft ist geflossen. Hände auflegen, für Kranke zu heilen und alle sind gesund worden. Lukas 5, 12 bis 16 ist die nächste Stelle. In einem der Dörfer begegnete Jesus einem Aussätzigen, dessen Krankheit schon weit fortgeschritten war. Als der Mann Jesus sah, warf er sich mit dem Angesicht vor ihm in den Staub und flehte ihn an, ihn zu heilen. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte den Mann. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Und im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Da haben wir interessanterweise erstens mal ein Gespräch, das da stattfindet. Das haben wir vorher bis jetzt nicht gehabt. Also der Mann, der die Aussatzkrankheit hat, das ist eine Hautkrankheit. Man nimmt an, dass das Lepra war, was sie dann nicht hatte. Da haben sich die Leute nachher kein Gefühl mehr gehabt und haben nicht gemerkt, was sich verletzen. Durch das hat es auch die Verstümmelungen gegeben, vor allem von den Händen und von den Füßen. Und ist damals nicht heilbar gewesen, ansteckend, und darum haben die auch Aussätzung geheissen, Aussatz, das kommt von dem, die sind ausgesetzt worden, die sind isoliert worden, dass sie die anderen nicht anstecken, die keine Berührung dürfen haben mit Gesunden, weil man Angst hatte, sie könnten die Gesunden anstecken. Und der wirft sich vor Jesus am Boden und bittet ihn, ihn zu heilen. Er sagt dem Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus streckt seine Hand aus, berührt den Mann und sagt, ich will es tun. Sei gesund. Und das ist jetzt interessant, auch wieder hier, Jesus streckt die Hand aus. Eine Aussetzung, die man nicht darf berühren, weil man sich schon eben ansteckt. Ihn berührt Jesus mit seiner Hand. Streckt die Hand aus und berührt diese Aussetzung. Also Jesus hat offensichtlich von sich eine ansteckende Gesundheit, und er weiss nicht, Krankheit kommt auf mich, wenn ich den Krank berühre, sondern Gesundheit kommt auf ihn. Das ist wichtig zu wissen. Es ist auch wichtig, wenn du Krankenpsyche machst und so. Wir haben so, in meinem Verstandesmengen schon, wenn wir eine Grippe haben, die Familie und Besuch ist angesagt, und dann sagen wir das denen, es ist das Kind oder zwei, sie fragen, das können wir nicht. Wir wollen uns nicht anstecken. Ist verständlich. Ich habe mir es angewöhnt, es so zu machen wie Jesus. Wenn ich höre, es ist jemand krank, dann kann ich nicht extra. Aber ich kann trotzdem. Im Wissen darum, wir haben eine ansteckende Gesundheit. Und das ist nicht geil, dass das ist nicht das Prinzip. Wir dürfen auch weise sein. Es geht nicht darum, dass wir Hygienevorschriften und so weiter missachten. Ja, wenn man in einem Spital ein Virus ist und musst Händchen anlegen und Mundschutz, wenn die Kranken gehst, besuchen, dann machst du das. Auch wenn du glaubst, dass dir das nichts macht. Aber es ist ein Schutz auch von den Patienten. Dann gehen wir zur nächsten Stelle. Das ist Lukas 5,20. Das ist die Geschichte,
wo wir jetzt in dem Musical von Adonia können bewundern können. Der Gelähmte, der von diesen vier Freunden auf einer Barre runtergelassen wird, durch das Dach zu den Füßen von Jesus. Und nachher sagt dort Jesus alles. Jesus, ihren Glauben, also der Glauben von diesen vier Freunden, von diesem Gelähmten, sieht, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist jetzt interessant hier. Also da kommt der Gelähmte, der nicht laufen kann, das heisst, er hat mit den Beinen ein Problem, oder respektive mit der Rücken, der Wirbelsäule, weiss man nicht genau, woher der Grund ist. Der ist gelähmt, der kann nicht laufen und der wird zu Jesus gebracht mit grossem Aufwand, eben das Dach wird da noch abgedeckt und so. Und jetzt sagt Jesus zu dem, deine Sünden sind dir vergeben. Also Jesus sieht das Problem hier von diesem Mann jetzt offensichtlich nicht primär in seiner Lähmung als etwas nur Äusserliches. Da kommt das Ganzheitliche jetzt zum Tragen. Jesus sieht immer den ganzen Menschen. Und sieht, das ist wichtig, dass der Mensch Vergebung für seine Sünden zugesprochen bekommt. Das hat natürlich nach dem Lesen Tumult ausgelöst, wo dann noch Pharisäer und Schriftgelehrte waren und Gefühl hatten, das geht doch nicht, das kann ja nur Gott selber Sünden vergeben, das maßt sich der da an. Ich werde euch, wie Jesus sagt, nein, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, eben die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Also hier tut Jesus zwei Sachen. Zuerst einmal, das ist die gleiche Geschichte, er tut dem Gelähmten Vergebung von seinen Sünden zusprechen. Interessant hier, der bekennt die nicht zuerst. Sondern er bekommt wie ein Blanko. Das ist einfach gut, oder? Deine Sünden sind dir vergeben. Pasch. Da geht nicht um Vergebung, bitte. Aber es ist einfach, ist mal einfach Gnade da. Die Gnade, die einfach in das Leben hineinkommt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nachher sagt er, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Hier, kein Gebet, sondern einfach ein Anreden jetzt vom Gelähmten selber. Steh auf, nimm deine Matte und geh hin. Einfach eine Aufforderung. Und dann passiert es. Ich sage euch das bewusst, weil wir haben manchmal schon, jetzt müssen wir beten für die Kranken. Oh Jesus, und da, wo du kommst, und du siehst doch, und oh, wie schwierig, und wie mit Familien, und da ist doch gnädig, und so weiter. Und das ist nicht so, wie Jesus betet. Wir müssen nicht Gott irgendwo noch umstimmen und noch überreden, dass er jetzt gütig ist und gnädig ist. Das ist doch schon, oder nicht? Wir müssen nur die Autorität, die er uns gegeben hat, erkennen und sie dann anwenden. Zusprechen, stamm auf, nimm deine Matte und geh. Und hier wieder, er sagt zu einem Gelähmten, das ist jetzt im Prinzip, wo wir rausgespüren, oder? Zu einem Gelähmten, der nicht laufen kann, zu dem sagt er stamm auf. Das würde zu einem Stummen sagen, vielleicht.
Sing!
Lob Gott mit deiner Stimme, irgend so etwas. Das Beispiel haben wir jetzt nicht, ich denke mal. Das ist doch etwas, was ich rausgespürt habe. Jesus tut eigentlich immer genau dort, wo die Krankheit ist, wo die Behinderung ist, wo die Not ist, nachher auch herausfordern, jetzt genau dort etwas zu machen. Und der Gelähmte muss dann selber aufstehen. Der schreist ihn nicht irgendwo auf. Sondern er sagt ihm einfach, jetzt stand auf. Und nachher gehorcht er, macht es und plötzlich ist die Kraft und die Heilung da. Auch hier wieder das Unmittelbare, Sofortige. Lukas 6, Vers 10. Das ist in einem Sabbat, in einer Synagoge. Er sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand: Komm her und stell dich hier in die Mitte. Da stand der Mann auf. Dann sagte Jesus zu ihnen: Ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist er ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Er sah einen nach dem anderen an und sagte dann zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Da spüren wir jetzt auch die Perversion vom religiösen System, wo nicht Not vom Einzelnen gesehen, wo nicht das heilende Wirken von Jesus gesehen, und sich darüber freut, sondern das vermeintliche Verletzen vom Sabbatgebot in Fokus stellt und das Gefühl hat, das darf der gar nicht. Das ist ja nicht so, das darf man nicht schaffen. Die Gesetzlichkeit, die Religiosität, die völlig im Widerspruch steht zum Heilshandeln von Gott. Und auch hier wieder kein Gebet, nur ein Auftrag, streck deine Hand aus. Auch hier muss etwas machen, der Kranke. Und zwar genau die Hand, die verkrüppelt ist, muss er ausstrecken. Und in dem Moment ist sie geheilt worden. Gehen wir weiter. Ich müsste einfach die Sagen wieder nicht mögen. Weil es sind noch etliche. Mögen wir noch? Hat noch so ein paar Bibelstellen. Also wir müssen nicht das ganze Lukas-Evangelium durchgehen. Gell? Gut, aber es ist einfach gemerkt, es tut gut, dass so mal einfach die Heilungsgeschichte zu hören. Machst du noch, Jonathan? Ja, bin ich froh. Lukas 6, 19, das ist die nächste. Als Jesus und die Jünger wieder von dem Berg herunterkamen, befanden sie sich in einer weiten Ebene, umringt von den Anhängern von Jesus und vielen anderen Menschen. Es waren Leute aus ganz Judäa und Jerusalem und von weit her aus dem nördlichen Küstengebiet von Tyrus und Sidon. Sie waren gekommen, um ihn predigen zu hören und geheilt zu werden. Und Jesus trieb viele böse Geister aus. Alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging. Und alle wurden geheilt. Da haben wir jetzt wieder so eine Massenheilung, könnte man sagen. Und das Interessante ist eben, alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging. Und alle wurden geheilt. Also das ist schon wieder interessant hier. Jesus hat nicht gebetet für dich, sondern sie spüren die Leute, da geht eine heilende Kraft von dem Mann aus. Und das merkt, wenn ich den nur anwende. Und schon komme ich in Kontakt mit dieser heilenden Kraft. Also das muss man sich ein bisschen vorstellen, das ist eine Kraft, eine heilende Kraft, die von Jesus ausgeht. Und das spüren, das merken, das wissen die. Und die kommen herum, drängen sich her, berühren ihn und so heilig. Speziell, oder? Ist das bewusst gewesen? Dann Lukas 7, Vers 7. Das ist da der Hauptmann, der zu Jesus kommt, für seinen Diener beten, der krank ist. Da seht ihr ihm nachher. Da ging Jesus mit ihm, doch kurz bevor sie das Haus erreichten, schickte der Hauptmann ihm ein paar Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn eine solche Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nicht einmal würdig genug, selbst zu dir zu kommen. Sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Ich weiß, das, weil ich dem Befehl von Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur zu einem von ihnen zu sagen, geh, dann geht er, oder komm, dann kommt er, und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Als Jesus das hörte, stand er. Er wandte sich zu der Menge und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. Das hier haben wir jetzt, könnte man sagen, Fernheilung, würde das Esoteriker nennen. He? Du musst nur Mike Shiva anrufen und schon fließt die Heilung durch das Telefon zu dir und du bist gesund. Ja, die machen das, aber die Esoteriker haben vieles von diesen Prinzipien verstanden. Die wissen, dass das funktioniert. Kraftquellen ist vielleicht nicht immer ganz eindeutig zuordnungsbar, aber Funktionsweise, das hat Gott geschaffen, das funktioniert so. Aber das zweite Prinzip, das mich hier interessant dünkt, und Jesus staunt darüber, ich sage, so einen Glauben habe ich im Fall in ganz Israel noch nicht gefunden. Der Mann, der Hauptmann, hat nämlich etwas begriffen von den göttlichen Prinzipien, der hat etwas begriffen von Vater und Sohnschaft, der hat etwas begriffen, wie Autorität funktioniert. Merken Sie das? Er sagt, ich bin selber in einer Position, wo ich unterstellt bin und Befehle bekomme. Ich habe selber Soldaten unter mir. Und wenn ich denen nur etwas sage, dann müssen die folgen. Weil ich habe Autorität über sie. Und darum sagt er zu Jesus, es reicht, wenn du etwas sagst. Weil ich glaube, du hast Autorität. Er anerkennt, er sieht die Autorität, die im Leben von Jesus ist, und sagt, sag nur ein Wort, und mit jeder wird geheilt werden. Und so ist es nachher auch. Ohne Berührung, ohne Gebet, nicht einmal dort gewesen. He? Einfach ein Wort. Lukas 8, 44. Jesus machte sich mit ihm auf den Weg. Da ist ein Mann zu Jesus gekommen, wo seine Tochter krank ist, umringt von einer großen Menschenmenge. Inmitten der dicht gedrängten Menge befand sich auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Nun näherte sie sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. Augenblicklich hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle stritten ab, ihn berührt zu haben. Und Petrus meinte, Meister, hier sind doch so viele Menschen. Doch Jesus sagte, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe gespürt, dass eine heilende Kraft von mir ausging. Da haben wir wieder genau das Gleiche, also, was wir vorher gesehen mit den Leuten, die einfach nur Jesus berührt haben. Und dann sind sie geheilt worden. Und Jesus selber merkt, dass eine heilende Kraft von ihm ausgeht. Und das die Reaktion von Petrus ist auch verständlich. Man ist da voll in einem gedrängten Hillen oder allen Orten sind Leute. Und dann fragt Jesus, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Wir sind da in einer... Alle haben dich berührt. Nein, ich habe gespürt, es ist heilende Kraft von mir ausgegangen. Da hat mich jemand mit einer Absicht berührt. Das ist interessant, oder? Die Absicht von der Frau macht einen Unterschied aus. Ich meine, Jesus ist umringt von ganz vielen Menschen, die man auch berühren. Aber da fließt keine heilende Kraft. Und das ist mehr zufällig, die sind einfach unterwegs. Und das ist ein Klient im Lift oder so. Fußballmatch, das meint ich auch ein Klient. Oder in einem Konzert, da kommt man halt den Leuten an. Aber es ist eine Frau da, die mit Absicht kommt, ihn zu berühren, mit Erwartung heilt. Und jetzt merkt ihr das gerade, oder? Ups, da ist irgendwas. Ein Strom von heilender Kraft, da ist irgendetwas. Jemand hat die Hand aufgetan, da fließt etwas. Du fragst, wer ist das gewesen? Und dann kommt er dort und sie sagt, dann fällt sich eine geschämte Frau. Ist ihr peinlich gewesen, aber es kommt eben auch hier zu der Heilung. Lukas 13, 12. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Da haben wir jetzt eine andere Ursache. Die Frau ist durch einen bösen Geist verkrüppelt. Und hier haben wir zwei Elemente, die wir feststellen. Erstens, dass Jesus einfach zur Frau redet. Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Also er spricht den Dämon hier nicht an. Er macht hier nicht eine spektakuläre Dämonenausbringung, die er zum Teil auch gemacht hat. Die haben jetzt alle weggeladen, die Stellen, die kommen wir später. Er tut einfach nur sagen, du bist gesund. Das reicht. Und was passiert jetzt mit dem Dämon in diesem Moment? Wo die Ursache ist mit dem bösen Geist, der die Verkrüppelung hat ausgelöst. Denkst du, was ist jetzt mit dem Dämon passiert? Entschuldigung, was denkst du? Steigen wir noch da? Mensch, wer der Grund von der Krankheit der Dämon ist. Und jetzt, ich glaube, in dem Moment, wo Jesus das gesehen hat, bis gesund, ist dann gegangen. Er hat so Angst bekommen von Jesus. Der Dämon hat so Angst von Jesus. Die klüpfen und gehen sofort bei Jesus. Schon nur kommt, aber dann noch gar nicht gesehen. Also von bösen Geistern müsst ihr gar nicht Angst haben. Die haben ganz viel Angst vor Jesus. Und je mehr Jesus in uns innen ist, desto mehr Angst haben die Dämonen und die bösen Geister vor uns. Gell? Nachher berührt er sie aber auch noch. Er berührt er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Also hier haben wir zwei Sachen. Das eine ist es zu ihr reden, du bist gesund. Und das zweite ist dann die Berührung. Und hier, kein Gebet. Lukas 14 berührte Jesus den kranken Mann, heilte ihn und schickte ihn fort. Jetzt gehen wir noch ein bisschen schneller, mal schauen, was da noch kommt. Das sind noch die Aussetzungen, die geheilt wurden, Lukas 17, die 10, die sich so ein Priester zeigen geht und zeigt euch den Priester und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Das ist auch interessant, die Stelle noch. Also das sind 10 Aussetzungen, die kommen zu Jesus und er sagt er ihnen, er tut nicht beten für sie, tut ihnen nicht Hände auflegen, tut nicht ihnen Heilung zusprechen, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, geht zu den Priestern und die sollen euch anschauen. Die Priester haben dann die Aufgabe gehabt, neben den priesterlichen Diensten auch eben herauszufinden, feststellen, ob jemand einen Aussatz oder eine andere ansteckende Krankheit hat, feststellen, ob die wieder heil sind. Das sind sozusagen im Gesundheitsministerium gewesen, die feststellen, mal ist gut, die Quarantäne kann man aufheben, die sind wieder gesund. Und Jesus sagt ihnen einfach nur das. Geht zu der offiziellen Stelle und tut euch dort zeigen. Und jetzt heisst sie, und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Also in dem, dass die Aussetzungen gehorsam sind, dem gegenüber, wo Gott sagt, wo Jesus sagt, werden sie geheilt. Im Vollzug vom Gehorsam fließt Heilung zu ihnen. Das ist übrigens die gleiche Geschichte, wie wir im Alten Testament haben, beim Naaman. Das ist ja der syrische Offizier, der zum Elisa kommt, mit Aussatz. Und nachher schickt ja der Elisa nur den Diener raus und sagt, lass ihn ausrichten, gang in Jordan, tu ihn dort siebenmal untertauchen. Und dann wirst du geheilt. Und dann regt sich der Mann ja furchtbar auf. Oder? Schon nur, wie man da behandelt wird, er schickt nur den Diener raus und nicht einmal den Prophet selber. Und dann soll ich mich da in den Jordan baden, da kann ich ja gerade so gut Syrien, da haben wir auch schöne Flüsse, die sauberer sind, kann ich ja dort baden. Er regt sich furchtbar auf. Und dann sind seine Diener von diesem Namen und sagen, hey du, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch auch gemacht. Komm, probier es doch wenigstens. Und er lässt sich zum Glück umstimmen, geht zum Jordan, taucht siebenmal unter und dann heisst seine Haut ist wieder die gewesen von einem Kind. Völligkeit. Und das ist wichtig, gell? Wir können Gott kann etwas sagen und man hat das Gefühl, mache ich doch nicht. Das ist mir jetzt also viel zu blöd. Ungehorsam. Dem, wo Jesus eine Anweisung gibt, wie die Heilung soll geschehen, hat man das Gefühl, das ist sicher nicht, mache ich doch nicht, ist ja peinlich oder ist blöd oder... Und in dem Mass, wie wir gehorsam sind an den Anweisungen, die Gott gibt, wie die Heilung soll kommen, passiert sie nachher. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Aspekt. Letzter noch, Lukas 8, 41. Was soll ich für dich tun? Fragt Jesus der Blinde. Und er sagt, Herr, ich möchte wieder sehen können, ja. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet und augenblicklich konnte der Mann sehen. Also hier, Jesus fragt mich eigentlich nicht, aber was willst du überhaupt? Es gibt Kranke, die wollen gar nicht gesund werden. Das hast du schon gemerkt. Es ist nämlich manchmal noch gäbe, wenn man krank ist, dann bekommt man spezielle Sozialleistungen, dann bekommt man spezielle Aufmerksamkeit. Man hat sich an das Kranksein gewöhnt. Man hat gewisse Vorteile. Man hat vielleicht auch Angst, jetzt gerade im Fall von einem Blinden. Wie ist das, wenn ich plötzlich wieder sehe, bin mir das gar nicht gewöhnt. Das ist eine neue, unbekannte Situation. Und darum fragt Jesus sie, wenn es möchtest, dann auch, dass ich dir tue. Und jetzt muss der Blinde selber formulieren, selber aussprechen, ich möchte wieder sehen. Dann haben wir mal vor Jahren war, als ich ein Praktikum in einer Gemeinde gemacht habe, eine junge Frau hatte, die Krebs, hat Krebsdiagnosen bekommen, 22. Dann sind wir zu ihr hergegangen und haben sie gefragt, was möchtest du, dass Gott dir tut? Dann hat sie gesagt, ich möchte, dass wenn ich Chemotherapie muss, meine Haare nicht alle ausgehen. Ganz schön, lange schwarze Haare. Dann haben wir das gebetet, was sie gewollt hat. Dann hat sie die Chemotherapie gemacht, dann ist ihr kein Haar ausgehen. Und sie hat durch die Chemotherapie ist dann auch geheilt worden. Die lebt immer noch. Sie hat nie etwas anderes gehört. Sie hat keinen Kontakt mehr gehabt. Aber vielleicht hätte sie auch können sagen, ich möchte geheilt werden. Wir sind ja, vielleicht wäre es geheilt worden. Auf jeden Fall, ein Wunder ist passiert. So oder so, auf alle Weise und Wege. Aber Gott nimmt auch ihre, hat ihre Bitte ernst genommen. Das ist übrigens... Also ich kann mich nicht erinnern, selber in meinem Umfeld habe ich das schon nie gehört, dass jemand, der Chemo hat, die Haare eben nicht verloren hat. Das war wirklich ein Wunder, was Gott dann da hat. Gut, ich glaube, wir tun hier langsam landen. Es waren sehr viele Geschichten, viele Bibelstellen, Heilungsgeschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich das einfach so gelesen habe, mir hat das einfach ermutigt. Und mir eins, was ist mir neu aufgefallen, das mit dieser Kraft. Es ist Kraft geflossen durch Jesus zu den Leuten. Jesus hat eigentlich nie in keinem von diesen Beispielen gebetet, hat sich das aufgefallen. Sondern hat einfach etwas gesehen, hat etwas berührt. Es kann schon sein, dass er vielleicht ein Gebet gesprochen hat. Das heisst einfach nicht explizit, aber berührt und heilig ist passiert. Er hat die Kranken dort herausgefordert, wo sie krank waren, etwas zu tun. Hat sie herausgefordert, zu sagen, was sie will, oder hat sie herausgefordert, gehorsam zu sein, wenn er ihnen einen Auftrag gegeben hat. Und durch das ist Heilung geflossen. Jesus, du bist heute noch genau der gleiche wie damals. Und wir haben es vorher gelesen, in Johannes 12, du hast uns die gleiche Autorität, die gleiche Vollmacht gegeben, sogar noch grösseres Werden geschehen durch uns, durch deine Nachfolger, als durch dich. Und das sehen wir noch nicht immer so in unserem Leben. Das fühlt sich manchmal noch so vollmachtslos an. Aber wir sagen dir jetzt, Jesus, wir sind jetzt dein Leib hier auf der Erde. Genau gleich wie du dann mit deinem Leib hier auf der Erde warst. Und die heilende Kraft durch die Liebe ist zu diesen Menschen geflossen. Glaube nicht, dass die heilende Kraft auch jetzt durch die Liebe zu den Menschen wird fließen. Und das ist nicht eine Einzelaktion von einzelnen Menschen, sondern das ist eine Aktion von uns zusammen. Wir zusammen sind dann. Und ich glaube, in dem Mass, wie die Liebe auch wieder eins wird, nicht nur hier in der CGH, sondern der Liebe in der Region Thun, der Liebe in diesem Land, der Liebe in der ganzen Welt eins wird, im Herz, im Geist, in diesem Mass, wird auch deine heilende Kraft wieder fließen zu den Nationen. Wir lesen in Offenbarung, dass an diesem Strom vom Heil links und rechts Bäume gepflanzt sind, die Blätter tragen zur Heilung der Völker. Und ich glaube, dass du uns gepflanzt hast als solche Bäume, wie wir es im Psalm 1 lesen. Dass du uns als solche Bäume gepflanzt hast, wo an uns solche Blätter wachsen können, die zur Heilung, die Heilung zu den Nationen, zu den Völkern kann fließen. Wir wollen das erbitten und wollen uns so ganz neu verfügbar machen. Ich will damit rechnen, dass deine heilende Kraft auch durch mich, auch durch uns, durch fließt und Kranke berührt. Amen.